Am letzten Sonntag haben wir hier im Gottesdienst die Geschichte von den Emmausjüngern gehört. Da bin ich erschrocken, weil das hatte ich mir eigentlich für heute vorgenommen zu predigen. Und habe ich aber gedacht, das ist vielleicht ein ganz guter Einstieg. Ich setze an der Stelle fort, wo Klaus Heinrich aufgehört hat. Denn die Zeit nach Ostern, die ist ja voll von Begegnungen. Und jede dieser Begegnungen, die Jesus mit seinen Jüngern und den Menschen hatte, die ist sehr wichtig und trägt viel dazu bei, dass wir verstehen, wie es überhaupt zur Gemeinde und zu unserer Existenz gekommen ist. Nach den Geschehnissen an Ostern, dem Sterben und Auferstehen von Jesus, hat eine große Leere die Jünger und Freunde erfüllt. Nach 3 Jahren intensiven gemeinsamen Erlebens mit Jesus war alles in den Grundfesten erschüttert. Für uns ist Ostern heute so ein Fest der Freude. Wir reden von der Kraft der Auferstehung. Aber wenn man sich in die Lage der Jünger damals versetzt, da war von Freude nur ganz wenig zu sehen. Die waren erstmal fertig. Ihr Anführer, ihr Lehrer, ihr Rabbi, ihr Freund, der war weg. Sie haben ihn zwar einige Male gesehen, aber das war nicht mehr diese intensive Nähe, wie sie es 3 Jahre zuvor jeden Tag verspürt hatten. Es war nicht mehr so, wie es vorher war. Sicher, Jesus war ihnen in den Tagen nach Ostern mehrfach erschienen, aber das hat die Jünger mehr verängstigt als aufgebaut. Obwohl sie Jesus vorher schon lange und auch intensiv auf die Geschehnisse vorbereitete, fiel es ihnen doch schwer zu begreifen, dass nun eine neue Zeit angebrochen war. Wir leben heute im Glauben und in der Gewissheit, dass Jesus einen bestimmten Plan erfüllt hat und dass alles zu unserer Rettung geschah. Für manchen der Jünger ist damals aber erstmal eine Welt zusammengebrochen. Vom Eifer der Nachfolge ist nicht mehr viel übrig geblieben. Aber Jesus ließ ihnen die Zeit der Besinnung und er versprach ihnen den Heiligen Geist als Beistand. In seinen Begegnungen mit den Jüngern eröffnete er ihnen den Blick für die geistlichen Zusammenhänge und er rief sie erneut in seine Nachfolge. Dazu lese ich einige Verse aus Lukas 24, eben im Anschluss an den Predigtext vom letzten Sonntag. Lukas 24, die Verse 45 bis 49. Da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden. Und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben, dass Jesus leiden wird und auferstehen von den Toten am 3. Tage. Und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen. Und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Eine dieser Begegnungen, dieser nachösterlichen Begegnungen, möchte ich heute Morgen mit uns betrachten. Hier zunächst die Vorgeschichte. Nach den Ereignissen an Ostern waren die Jünger keinesfalls voller Tatendrang oder missionarischem Eifer. Für sie ging zunächst einmal der Alltag, das normale Leben weiter. So waren einige von ihnen, darunter waren Johannes und Jakobus, der Thomas und noch einige mehr, der Einladung von Simon Petrus gefolgt, der sagte zu ihnen, kommt, lasst uns fischen gehen. Also der Beruf, das waren ja alles Fischer. Er hat gesagt, kommt, das Leben muss weitergehen, wir fahren jetzt hinaus auf den See Genezareth, werfen unsere Netze aus und wir müssen ja gucken, wie wir über die Runden kommen. Sie gehen ihrem Tagwerk nach. Nachts fahren sie hinaus auf den See Tiberias, aber es gelingt ihnen kein Fang. Im Morgengrauen sehen sie einen Mann am Ufer stehen, sie erkennen ihn aber nicht als Jesus. Er fragt sie, ob sie nicht etwas Zukost, etwas Fisch zum Frühstück hätten. Als sie verneinen, schickt er sie hinaus mit der Maßgabe, das Netz auf die rechte Seite des Bootes hinauszuwerfen. Wieder alle Regeln der Fischerei wird das Netz so voll, dass sie es nicht ins Boot ziehen können. Jetzt erkennt Johannes, wer da am Ufer steht. Es ist der Herr, ruft er. Es ist eine Parallele zu einem anderen Fischzug, der lange vor Ostern stattgefunden hat. Und dieses Erinnern an das Geschehen damals macht dem Johannes deutlich, das kann nur Jesus, das kann nur der Herr sein. Kaum hat Petrus das gehört, was Johannes sagte, so wie er halt ist. Er zieht sich sein Obergewand an, er springt ins Wasser und er sucht so schnell wie möglich an Land zu kommen. So kennen wir den Petrus. Mit dem Herzen in der Hand und immer spontan dabei. Die anderen schleppten das Netz mit den Fischen und das Boot an Land. Dort sehen sie, dass Jesus schon alles für ein Essen, für ein gutes Frühstück vorbereitet hat. Ein Kohlenfeuer brennt und Brot ist da. Jesus verlangt nochmals Zukost in Form von Fisch. Daraufhin zieht Petrus das Netz an Land und in diesem Netz waren 153 Fische. Diese Zahl ist in diesem Text vermerkt. Ich habe da eine interessante Auslegung dazu gefunden. Im Altertum war man der Meinung, es gibt in den Meeren 153 Arten von Fischen. Das war der wissenschaftliche Stand im Altertum. Und manche legen das so aus, dass diese Zahl ein Bild sein soll für die Weltmission. Dass also, Jesus hat ja gesagt, ich berufe euch als Menschenfischer, dass also wirklich alle Menschen mit der guten Nachricht konfrontiert werden sollen. 153 Fische, eine interessante Zahl. Jesus lädt die Jünger zum Essen ein. Kommt, haltet das Frühmahl. Es wird bei dieser Geschichte deutlich, dass Jesus nicht Gast, sondern Gastgeber ist. Er hat alles vorbereitet und er lädt die Jünger zum Frühstück ein. Normalerweise ist er der Gast, in dieser Geschichte ist er der Gastgeber. Er hat alles angeordnet und er lädt die Jünger ein, mit ihrem Fang sich an diesem Frühstück zu beteiligen. Für alle ist klar, dies ist ein besonderer Moment und sie sind Jesus begegnet. Soweit die Vorgeschichte. Und nun zum eigentlichen Text, den wir in Johannes 21 finden. Johannes 21, die Verse 15 bis 17. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Nachdem sie gemeinsam frühstückten, nimmt Jesus Petrus zur Seite. Wir dürfen uns das nicht so vorstellen, dass dieses Zwiegespräch zwischen dem Petrus und Jesus vor allen anderen stattgefunden hat, sondern das war sowas, die beiden haben ein Vier-Augen-Gespräch geführt. Ich möchte nicht wissen, was Petrus in diesem Moment durch den Kopf ging. Kurz zuvor stürzte er sich noch im Hochgefühl ins Wasser, nur um rasch bei Jesus zu sein. Und nun hat er mit Sicherheit ein mulmiges Gefühl. Was will Jesus von mir? Will er mir den Kopf waschen? Weil ich nicht zu ihm stand und ihn dreimal verraten habe? Diese Gedanken gingen mit Sicherheit dem Petrus durch den Kopf. Und es ist auch tatsächlich die fällige Aussprache, aber die Art und Weise, wie Jesus diese Aussprache führt, die ist sehr interessant und zeigt uns einiges auf. Drei Dinge sind mir dabei wichtig geworden. Erstens, Jesus macht Schuld deutlich. Zweitens, Jesus arbeitet die Situation seelsorgerlich auf. Und drittens, Jesus erneuert seine Berufung. Wie kann so viel in diesen drei Fragen stecken? Wie macht Jesus die Schuld deutlich? Er stellt Petrus drei Fragen. Oder besser gesagt, er stellt ihm dreimal die gleiche Frage. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Jesus weiß genau, wie es in Simon aussieht. Er muss ihm erst gar keine Vorwürfe machen und die Situation des Verrats und der Verleugnung erneut darstellen. Seine Fragen zielen auf den Kern, auf die gestörte Beziehung zwischen ihm und Simon. Ohne Schuld auszusprechen, macht er Schuld deutlich. Simon, liebst du mich? Jemand, der den anderen liebt, der steht zu ihm, auch in schwierigen Situationen. Jesus hinterfragt die Liebe des Simon. Er hat kein Interesse, Petrus die Schuld noch einmal mit harten Worten aufzuzeigen. Petrus weiß, was er getan hat. Und ihm wird erneut bewusst, wie gefährlich seine Art ist, seine Wesensart, sich selbst mit seinen Gefühlen zu überschätzen und mehr sein zu wollen als die anderen. Ist er doch schon einmal aus einem Boot heraus und wollte Jesus über das Wasser entgegenlaufen. So ist er auch jetzt ins Wasser gesprungen, um als Erster bei Jesus zu sein, völlig außer Acht lassend, wie die anderen das Schiff und den Fang ans Ufer bringen. So macht Jesus auch Unschuld deutlich. Er weiß genau, wo unsere Sünden verborgen sind, und er spricht zu uns durch seinen Geist und sein Wort, um offenzulegen, was offengelegt werden muss. Nicht aus Freude, uns Schmerzen zuzufügen, sondern mit dem gleichzeitigen Angebot, uns davon befreien zu wollen. Jesu Motiv ist unendliche Liebe zu uns. Wie arbeitet Jesus diese Situation seelsorgerlich auf? Jesus ist bestimmt von der Sorge um die Seele des Petrus. Das ist seine Motivation. Ihm geht es darum, wie sieht es in dem Petrus aus und wie kann ich sein zerrüttetes, sein zerbrochenes Inneres wieder heilen. Er will sein Inneres wieder ins Gleichgewicht bringen und er will den Simon wieder zum Petrus, zum Kephas, zum Felsen machen. Um das genau zu verstehen, ist es wichtig, auf Jesu Wortwahl zu achten. Simon, Sohn des Johannes, redet er ihn an. Und als Simon, als Mensch, steht der vor Jesus. Nicht als Petrus auf den Felsen, auf den Jesus seine Gemeinde bauen wollte. Es ist kein Amt oder kein Titel, welches dem Simon in dieser Situation eine Sicherheit gibt. Die Frage Jesu zielt auch nicht auf Leistungen oder Erkenntnisse des Petrus ab, sondern rein auf ihn selbst, auf den Menschen. Auf seine innerste Stellung zu Jesus, auf seine Liebe. Simon, liebst du mich mehr als diese? Eigentlich müsste Simon zerknirscht mit Nein antworten. Ich habe dich doch dreimal verraten. Aber es wird deutlich, dass dieses Gespräch mit Jesus den Petrus in seinem Innersten verändert. Jesus und seine Liebe zu ihm erfüllt so sein Herz, dass er mit einem Ja antworten muss. Er kann nicht Nein antworten, er muss mit einem Ja antworten. Wenn man nun den Urtext heranzieht, fällt auf, dass Jesus für das Wort Liebe den Begriff Agape gebraucht. Es gibt ja verschiedene Worte für Liebe, Agape, Philos und Eros. Eros ist die Liebe zwischen den Geschlechtern und Philos, das ist die Liebe zwischen den Menschen, wie man also seinen Bruder, seine Schwester, seine Eltern, seine Kinder liebt. Und Agape, das ist die Liebe zwischen Gott und den Menschen. Nach dieser Liebe fragt Jesus den Petrus. Das Wort, das Petrus in seiner Antwort benutzt, ist Philein, der Begriff für Liebhaben. So wie Petrus Jesus dreimal verleugnet hat, so muss er sich nun dreimal fragen lassen, hast du mich lieb? Es schmerzt Petrus, dass Jesus dreimal fragt und er wird traurig. Aber dieser Schmerz ist ein heilsamer und reinigender Schmerz. Viel mehr als alle Vorwürfe des Versagens prüfen diese drei Fragen, ob Petrus in den Erfahrungen seiner Schuld und seiner Reue ein anderer geworden ist. Wird er aufbrausen? Wird er starke Worte der Beteuerung sagen? Wird er seinen Gefühlen Ausdruck geben? In der Antwort erkennen wir einen anderen, einen neuen Petrus. Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Nicht, weil ich ein so guter Jünger bin, nicht, weil ich so viel kann, sondern weil ich nach allem, was ich von dir weiß, nicht von dir lassen kann. Jesus ist der perfekte Seelsorger, auch für dich und für mich. Wir müssen uns nicht vor ihm rechtfertigen, sondern wir dürfen uns seinem liebenden Blick stellen und vertrauen, dass er uns verzeiht und auch weiterhin zu uns steht. In den beiden ersten Fragen benutzt Jesus das Wort Agape. Einem Anspruch, den Petrus nicht erfüllen kann. Petrus kann nicht mit göttlicher Liebe lieben. Und deswegen er auch mit Liebhaben, mit Philein antwortet. Jesus stellt die dritte Frage mit dem Wort Philein. Mit der dritten Frage begibt sich Jesus auf die Ebene des Petrus. Petrus, hast du mich lieb wie einen Bruder, eine Schwester oder deine Kinder? Er fragt in der dritten Frage nach der Liebe, zu der Petrus fähig ist. Jesus will auch von uns nichts Unmögliches. Wenn Jesus dich fragen würde, hast du mich lieb? Was wäre deine Antwort? Kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Jesus erneuert die Berufung. Auf das Liebesbekenntnis des Petrus antwortet er, weide meine Lämmer und weide meine Schafe. Jesus nimmt das Liebesbekenntnis von Petrus an und baut darauf seine Berufung zum Hirtendienst auf. Jesus beruft Petrus nicht in ein Amt mit Rechten und Pflichten. Er überreicht ihm keine Stellenbeschreibung, wo drin steht, was Petrus zukünftig zu tun hat, sondern er beruft Petrus zum Hirten für seine Gemeinde. Weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Und wie dieser Hirtendienst aussieht, das könnt ihr nachlesen im Kapitel 10 des Johannesevangeliums, wo die Rede vom guten Hirten ist. Dort steht, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Er macht alles für die Schafe. Seine Schafe bedeuten ihm alles. Wenn Jesus beruft, beruft er nicht in ein Amt mit einer festen Stellenbeschreibung. Jesus beruft Menschen, die ihn lieben und ihre Aufgabe mit ihrem Herzen und mit ihren Gaben wahrnehmen. Jesus will auch dich berufen, wenn du ihn liebst. Vielleicht ist dir deine Berufung nicht mehr bewusst oder du hast sie noch gar nicht richtig gehört. Bekenne Jesus deine Liebe und du wirst deine Berufung erfahren. Ich habe meine Predigt mit dem Wort dreimal überschrieben. Im Leben des Petrus hat die Zahl 3 eine ganz große und besondere Bedeutung. Dreimal hat ihn Jesus berufen, ganz am Anfang, als er mit seinem Bruder beim Fischen war, folge mir nach. Später, als er zu ihm sagte, du bist Petrus, der Fels, auf den ich meine Gemeinde bauen werde. Und zum dritten Mal hier in dieser Geschichte, die wir heute Morgen gehört haben. Dreimal hat Petrus Jesus verleugnet. Dreimal hat er auf die Frage, ob er denn diesen Jesus kennt, mit Nein geantwortet. Und dreimal bekennt Petrus seine Liebe zu Jesus. Dreimal. In der jüdischen Zahlensymbolik steht die Zahl 3 für das Vollkommene und für das Vollendete. So auch der dreieinige Gott. Also die Zahl 3, die symbolisiert das Vollkommene. Jesus will, dass unser Leben und unsere Nachfolge gelingt und ihre Vollendung findet. Auch wenn im Rückblick unser Leben manchmal so aussieht, als gingen wir 3 Schritte vor und 2 Schritte zurück. Jesus hat Geduld mit uns, so wie er mit dem Simon Petrus Geduld hatte. So wie er mit Petrus handelte, so will er auch mit uns handeln. Er will uns unsere Fehler aufzeigen und uns unsere Schuld deutlich machen. Er will sich um unsere Seele sorgen und er will uns immer wieder neu berufen. Und diese Berufung gründet er auf Liebe. Amen.